Unsere vier Wertetafeln bei der Cafeteria hinten kennt ihr schon eine ganze Weile. Und Wir machen stark soll uns jetzt ein Jahr lang ganz besonders begleiten. Dazu habt ihr von Stefan ja vorhin schon einiges gehört. Und auch bei der Mitgliederversammlung am nächsten Mittwoch werden wir das auch wieder zum Thema haben. Da passt das heutige Thema, was wächst denn da Kraft, sehr gut dazu. In 2. Timotheus habt ihr schon gehört, denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Was ist denn eigentlich Kraft? Mir sind da so ein paar alltägliche Dinge erstmal eingefallen. Also das Wort steckt in Schwerkraft, in Tragkraft, in Kraftstoff, in Kernkraft, in Halbtagskraft, in Muskelkraft oder einem Kraftfeld. Kraft ist also irgendwie ein wichtiger Bestandteil in unserem Leben, taucht überall wieder auf. Und euch fallen bestimmt auch noch mehr Dinge ein, wo Kraft in eurem Leben spielt. Ein Kraftwort fand ich ganz besonders faszinierend. Die Windkraft. Da drehen sich auf einem bis zu 140 Meter hohen und für die Verhältnismäßigkeiten sehr dünnen Mast tonnenschwere Windflügel und werden von nichts anderem angetrieben als von Luft, die in Bewegung geraten ist. Wir sehen den Wind nicht, fühlen schon eher. Wenn wir mit den Mountainbikes unterwegs sind, spüren wir diese unsichtbare Kraft öfters. Einen Berg, den ich hochfahre, den sehe ich und weiß, er wird mich Kraft kosten. Aber gegen den Wind zu fahren, zu kämpfen, ohne ihn zu sehen, das fällt mir echt schwer. Im Wind steckt enorm viel Kraft. Sichtbar wird diese Kraft, wenn die Windräder sich wie von Geisterhand anfangen zu drehen. Und wenn wir den Ingenieuren glauben, dann entsteht dabei Windstrom, der bei tausenden Haushalten die Wäsche wäscht, das Essen kocht, in der dunklen Winterzeit Licht bringt oder auch Autos umweltfreundlich fortbewegt. Weht bei uns der Heilige Geist, dann bewegt er uns zu Dingen, die wir nicht für möglich gehalten hätten. Diese Kraft zum Starten und Durchhalten, wenn dir Gott einen Auftrag gegeben hat. Ein Gespräch zu führen, vor dem du Angst hast, aber der Heilige Geist treibt dich mutig voran. Ein Windrad fängt langsam an, sich zu drehen. Und so wird auch der Heilige Geist dich nicht umwehen. Und so kannst du dann spüren, wie Gott, der Heilige Geist, dich langsam antreibt und voranbringt. Denn Gott hat uns nicht den Geist der Furcht gegeben. Der von Gott gegebene Geist erfüllt uns mit Kraft. Wie können wir die Furcht damit überwinden? Furcht und Angst sind Themen, die unser Leben heute immer mehr bestimmen wollen. Von Angst getriebene Menschen flüchten aus ihrer Heimat. Krankheit bremst uns aus, bedroht unser Leben. Der Klimawandel verändert unsere Umwelt, unsere Nahrungsversorgung. Aber es sind auch ganz persönliche Themen, die uns Angst machen, Kraft rauben. Was, wenn die Pubertät zum Gefühlschaos wird und uns Angst verbreitet? Die Arbeit, die schlaflose Nächte bereitet? Oder du stehst kurz vorm Burnout? Das verstehen wir dann und fühlen mit, dass du Angst und Furcht in deinem Leben hast. Und da kommt Gott mit diesem Angebot. Er hat uns den Geist der Kraft gegeben. Und das Einzige, was du dafür tun musst, ist, dich für Gott zu entscheiden. Du brauchst eine Veränderung in deinem Leben. Du entscheidest dich, nicht mehr so weiterzumachen, nicht mehr so weiter zu leben mit diesen Sorgen. Und das ist der erste Schritt, um die Kraftquelle des Heiligen Geistes zu nutzen. Paulus schreibt das in Apostelgeschichte 2, Vers 38 so. Tut Buße und jeder lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ich muss also bereit sein, mein Leben verändern zu lassen, einen Richtungswechsel, einen Neuausrichten. Der Heilige Geist ist uns gegeben, um unser Leben zu gestalten, zu Gott hin zu verändern. Deswegen erfüllt er uns nicht mit Furcht, sondern mit der Kraft der Liebe und der Besonnenheit. Diese Kraft hält unseren Glauben, unsere Hoffnung und unseren Mut am Leben. Er löst nicht alle eure Probleme, aber er gibt dir diese Kraft, nicht daran zu verzweifeln. Er gibt dir die Kraft, das dunkle Tal zu durchstreiten. Und er gibt dir die Kraft, daraus zu lernen und zu reifen. Für mich unwahrscheinlich, mit derselben Kraft hat Gott das Universum, die Erde erschaffen und hat Jesus mit dieser Kraft auf der Erde gewirkt, hat Blinde geheilt, Lahme konnten durch sein Wunder wieder gehen und sogar Tote hat er mit dieser Kraft wieder zum Leben erweckt. In Epheser steht das zusammengefasst. Ihr sollt erfahren, mit welcher unermesslich großen Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Ist es doch dieselbe gewaltige Kraft, mit der er am Werk war, als er Christus von den Toten auferweckte und ihm in die himmlische Welt der Ehrenplatz an seiner rechten Seite gab. Was können wir also mit dieser Kraft alles für Wunder bewirken, wenn wir den Heiligen Geist in uns wirken lassen? Welche Wunder können wir vollbringen? Welche unglaublichen Ideen umsetzen? Und ist diese Kraft unerschöpflich? Ja, sie ist unerschöpflich. Diese Kraft ist immer da. Wir brauchen keine Angst vor einer Flaute zu haben. Die gibt es nicht. Wenn der Geist uns aber doch nicht bewegt, dann liegt es also nicht an ihm. Das Windrad wurde an einem Standort gebaut, an dem nichts im Wege steht. Am besten auf einem Hügel, einen hohen Berg. Auch hat das Windrad aufwendige Messsensoren, um immer zu wissen, wo kommt denn der Wind her? Wo kommt der Wind her, der mir Kraft gibt? Warum bleibt also ein Windrad stehen, wenn der Wind immer weht? Zum einen kann das Windrad aus dem Wind gedreht werden. Der Wind ist zwar da, kommt aber keine Möglichkeit mehr, auf die Flügel einzuwirken. Wo hast du dich aus dem Wind des Heiligen Geistes gedreht? Wo entziehst du dich Gottes Wirken? Meidest du seine Nähe? Wo begegnest du Gott oder wo gehst du ihm aus dem Weg? Zum anderen kannst du um dein Windrad eine Mauer bauen und lässt den Wind nicht mehr auf das Windrad wirken. Wo hast du eine Mauer der Verzweiflung, der Resignation oder Traurigkeit aufgebaut? Was steht zwischen dir und Gott? Wenn du dich also darauf einlässt, dass Gott dein Leben zu ihm hin verändern darf, du dich zu ihm hin wendest und Gott mit dir zusammen Dinge aus dem Weg räumt, die zwischen dir und Gott stehen, dann kann diese von Gott gegebene Kraft in dir Großes bewirken. Dieses Jahr mit Wir machen stark soll uns helfen, die Furcht aus dem Weg zu räumen, die uns hindert, die Kraft voll auszuschöpfen. Amen.
Nach so viel Kraft, nach so viel powervollen Worten, fühle ich mich gar nicht so kraftvoll da vorne. Kraft allein hat für mich auch immer etwas Gefährliches, Bedrohliches. Da braucht es doch noch was dazu. Deswegen ist es gut, dass der Vers von der heutigen Predigt mehr Aspekte hat. Und so komme ich zum zweiten Aspekt, zur Liebe. Die Liebe bedroht nicht, die Liebe meint's gut. Sie kontrolliert auch nicht und sie macht keine Machtspiele. Die Liebe sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Ich hatte dazu ein ganz eindrückliches Erlebnis. Ich war krank bei einer Untersuchung der Neuroradiologie und es gab ein schlechtes Ergebnis. Das konnte ich auf dem Bildschirm erkennen. Der Oberarzt setzte sich neben mich zuerst schweigend und dann sagte er, ich überlege, was ich tun würde, wenn Sie meine Frau wären. Die Diagnose war nicht gut, aber die Worte waren so wohltuend, dass ich mich heute noch gerne daran erinnere. Sein Gedanke war nicht geprägt, welche interessante Medizinstudie könnte ich starten? Was ist der Vorteil für das Budget der Krankenkasse? Wie könnte ich mich persönlich profilieren? Nein, er suchte mein Bestes. Er überlegte mit Liebe. Das war so ein großes Geschenk und ich konnte ihm voll vertrauen. Mit so einem liebenden Blick möchte auch ich Entscheidungen treffen. Entscheidungen für die Gemeinde, Entscheidungen im Berufsleben. Mit so einem liebenden Blick will ich Beziehungen gestalten zu meinem Mann, zu meinen Kindern, zu meinen Mitarbeitern und Nachbarn, zu meiner Schwiegermutter und hier zu euch. Doch ich erlebe da Grenzen. Kennt ihr das auch? Man hat beste Absichten und merkt, eben reicht meine Liebe nicht. Ich habe negative Gedanken, ich habe Wut, da melden sich alte Verletzungen und wollen die Oberhand gewinnen. Da hilft auch keine Anstrengung. Selbstdisziplin ist sinnvoll, gerade wenn die negativen Gefühle kommen. Aber Liebe lässt sich nicht rausquetschen. Im Gegenteil, wenn ich versuche, zu viel zu machen und merke, ich krieg's nicht hin, dann verurteile ich mich selbst dafür. Dann habe ich nicht nur ein Problem mit meinem Nächsten, sondern auch noch eins mit mir selbst. Dann kann ich mich selbst nicht mehr lieben. Und wenn mir dann der Bibelvers einfällt, daran wird jeder erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr euch liebt untereinander, habe ich auch noch ein Problem mit meiner Gottesbeziehung. Da erlebe ich diesen Dreiklang Nächstenliebe, Selbstliebe, Gottesliebe. Und diesen Dreiklang hatten wir auch bei der Liebe, die wachsen soll zu mir, zu Gott, zum Nächsten. Aber ein Vers vor dem heutigen Predigtvers, der eröffnet mir eine neue Sicht. Da schreibt Paulus an den erschöpften und auch resignierten Timotheus. Ich erinnere dich, Timotheus, dass du erwächst die Gabe Gottes, die in dir ist. Die Gabe Gottes, also Liebe, Kraft, Besonnenheit, ist in ihm und auch in uns. Der Bey hat die Gabe zugesagt durch Glaube und Taufe in uns Christen. Sie ist wohl nur eingeschlafen und muss deshalb erweckt werden. Timotheus und auch wir haben die Gabe, aber Timotheus hat wohl den Zugang zu dieser Gabe verloren. Der Gedanke tut mir gut. Wir haben die Liebe durch Gottes Geist in uns, aber manchmal haben wir den Kontakt verloren und nehmen sie gar nicht mehr wahr. Und aus eigener Liebe, aus eigener Kraft wird es dann nichts mit der Liebe, jedenfalls nicht zu den Menschen, die mir einfach unsympathisch sind. Ich habe für mich einen Zugang entdeckt und entdecke ihn immer weiter, diese Gabe Gottes zu erwecken, über sie zu staunen. Ich übe dabei, den Geist Gottes wahrzunehmen, seine Liebe immer weiter zu empfangen und ihr Raum zu geben. Dabei erlebe ich dieses Wachwerden, dieses Erwecken. Dass Gottes Geist wach wird in mir, wahrnehmbar, ja real und gegenwärtig. Ganz praktisch, mein Wecker klingelt früh. Ich stehe auf und mache Gymnastik, dass mein Körper schon mal wach wird. Das ist wohltuend, mein Rücken freut sich. Und dann gehe ich eine halbe Stunde in die Stille. Das Fachwort Kontemplation, das kann man lernen und üben. Und ich praktiziere das seit gar 2 Jahren, denke ich. Das ist meine Zeit mit Gott, einfach da sein, so wie ich bin. Still und ruhig werden, mich als Königskind wahrnehmen, geliebt, ohne Leistungskatalog. Oft passiert gar nichts. Aber es berührt immer wieder mein Herz. Ich merke ganz langsam heilender Dinge. Ich komme ins Staunen. Und ich habe täglich Sehnsucht und freue mich auf diese wohltuende, wertvolle Zeit. Ich erlebe Gottes Begegnung, ich erlebe Gott real, lebendig, ich tauche ein in seine Liebe. Und ich merke dann manchmal ganz praktisch im Alltag dieses Wahrnehmen der Liebe, das ermöglicht mir Selbstliebe und Nächstenliebe. Das ist immer wieder ein Wunder und ich staune selbst darüber. Ich kann es nicht erklären, aber ich darf es wahrnehmen. Ich wünsche mir ganz besonders auch für diese Priorität, dass Liebe wächst in uns als Gemeinschaft, in uns persönlich, dass jeder von euch einen Zugang, einen Weg entdeckt, wie die Gabe Gottes erweckt wird, wach wird, wie wir merken, dass der Heilige Geist in uns wohnt. Der Geist wartet vielleicht nur darauf, dass wir ihn wieder entdecken, dass wir ihn erwecken, dass wir ihm Zeit und Raum schenken, damit Kraft, Liebe und Besonnenheit in uns und unter uns lebendig wird, real und gegenwärtig. Ich bin so gespannt.
Unser Predigtvers, der baut einen Gegensatz auf mit der Formulierung nicht, sondern. Auf der einen Seite steht die Furcht und auf der anderen Seite stehen diese drei Begriffe, diese drei Wirkungen, Kraft, Liebe und Besonnenheit. Die eine Seite, die Furcht, kommt nicht von Gott, die andere, die kommt von Gott. Und beide Seiten sind alternativ zu sehen. Sie schließen sich gegenseitig aus. Furcht bedeutet auch Mutlosigkeit, Feigheit oder Zaghaftigkeit. Achtung, man darf es nicht verwechseln mit Nachdenken und Klugheit. Jetzt sind wir aber Menschen und wir leben in einer Welt, in der die Sünde noch eine große Macht hat. Und darum gibt es diese beiden Seiten in unserem Leben auch nicht als Reihenform. Wir kämpfen also damit, dass die Frucht sich immer wieder in unserem Denken und die Furcht sich immer wieder in unserem Denken und in unserem Fühlen breit machen will. Und wir schmeißen sie immer wieder raus. Wir suchen die Stille vor Gott, damit die Furcht ihre Kraft verliert und die anderen Seiten ihre Kraft bekommen. Wir kämpfen darum, dass der Heilige Geist unser Denken und unsere Entscheidung durch seine Kraft, durch seine Liebe und durch seine Besonnenheit prägt. Dem schaffen wir Raum. Ich möchte jetzt noch ein weiteres Bild verwenden, um unser Leben damit zu vergleichen. Stellt euch mal das Leben als ein Auto vor. Ein bisschen abstrakt, ihr habt bestimmt andere Vorstellungen von einem Auto. Welches Teil würdet ihr als die Kraft bezeichnen? Der Motor. Vielleicht manche noch das Benzin, aber die Kraft drückt sich dann letztlich im Motor aus. Er ist für die PS zuständig, er treibt das Auto an. Welchen Teil würdet ihr vergleichen mit der Liebe? Die Farbe? Ja, ja. Bremspedal manchmal, der Innenraum, die Rückbank. Ich dachte an das Gaspedal und an die Schaltung. Die Freude am Fahren, die Freude am Fahren. Du beschleunigst langsam, du schaltest rauf, du schaltest runter. War so ein Gedanke, die anderen sind auch nicht verkehrt. Das war jetzt so das, was mir kam. Welchen Teil würdest du jetzt als die Besonnenheit bezeichnen? Die Bremse? Die Bremse? Der Gedanke kam mir auch und ich habe mich gefragt, ist es wirklich so? Ist die Bremse oder ist Besonnenheit der Gegenpol zur Kraft? So nach dem Motto, komm, mach mal langsam, nicht so stürmisch mit den jungen Pferden, mal ein bisschen ruhig, wohltemperiert, ausgewogen. Das zählt nicht, das kommt erst noch, Moment. Ja, ich habe dabei danach gedacht, bremst die Besonnenheit die Kraft aus? Also, die Kraft ist ja die Kraft, die der Heilige Geist gibt. Weist die Besonnenheit die Kraft in die Schranken. Das würde bedeuten, dass ich Gottes Kraft in die Schranken weise und dass ich ihr Grenzen auferlege durch Besonnenheit. Damit würde ja Kraft und Besonnenheit einen Gegensatz fast bilden und ich dachte, das trifft nicht ganz zu. Wir weisen auch der Liebe, die Besonnenheit weist auch nicht die Liebe in Grenzen. Die Verrücktheit der Liebe, die Ekstase, die Radikalität der Liebe soll Besonnenheit ausbremsen? Ich glaube nicht, dass die Besonnenheit die Bremse ist. Denn sie steht nicht in Konkurrenz zur Liebe oder zur Kraft. Sie steht im Gegensatz zur Furcht. Jawohl, an dieser Stelle ein deutlicher Gegensatz. Und wer Besonnenheit mit Furcht und mit Zaghaftigkeit gleichsetzt, der vermischt hier an dieser Stelle letztlich den Geist, der von Gott kommt, mit dem Geist, der von unten kommt und uns klein halten will. Niemals handelt Gottes Geist aus Furcht. Und so kam ja ein weiterer Gedanke. Besonnenheit besinnt sich auf die Kraft und die Liebe und lenkt sie in eine gute Richtung. Deswegen würde ich die Besonnenheit wirklich als das Lenkrad bezeichnen. Du warst meinen Gedanken schon weit voraus. Vielleicht auch das Navi, das die Richtung anzeigt. Besonnenheit gibt die Richtung vor und hält diese Richtung auch ein. Dazu muss man manchmal langsam machen. Ja, das kann sein. Aber das heißt nicht, ich begrenze die Kraft oder ich mache die Kraft kleiner. Besonnenheit gibt die Richtung vor. Besonnenheit hält mein Leben und das der Gemeinde in Gottes Spur und das bei voller Entfaltung von Kraft und Liebe. Das ist ein Kunststück. Das ist echt Besonnenheit. Besonnenheit hält das für vernünftig, was Gott tun will. Besonnenheit hält das für Liebe, wie Gott sich radikal hingegeben und aufgegeben hat. Besonnenheit hält das für machbar, was für Gott machbar ist. Klingt irgendwie nicht nach Besonnenheit, oder? Es geht im christlichen Glauben nicht darum, ein anständiges und wohlpräpariertes, abgesichertes Leben zu haben. Besonnenheit als eine weltliche Tugend, die würde so ähnlich beschrieben werden, das ist überhaupt nicht Gottes Ding. Besonnenheit im Sinne eines abgesicherten Lebens hat Gott nie angeordnet. Gott wollte eine Besonnenheit, die von Sinnen ist. Verrückt in Gottes Sinn hinein, eine Besonnenheit, die so verrückt handelt wie Gott, als er seinen Sohn zu einem Himmelfahrtskommando auf die Erde schickte. Er besann sich auf die Liebe und er scheute kein Risiko und keinen Schmerz. Er besann sich auf die Liebe und er gab sein Liebstes weg. Gottes Besonnenheit hat aber auch gar nichts mit unseren Vorstellungen einer angenehmen Tugend zu tun, brav und anständig, vorsichtig, Fettnäpfchen vermeidend, niemand auf die Füße treten, immer ausgewogen, in vorauseilendem Gehorsam. Besonnenheit ist nicht Mäßigung, es ist ein Hineinfinden in Gottes volles Maß an Kraft und an Liebe. Das Freisetzen von Gottes Kraft und Liebe. Besonnenheit ist eine Selbstbeherrschung, die dazu zwingt, Gottes Möglichkeiten zu sehen und nicht hinter diesen Möglichkeiten zurückzubleiben. Die Besonnenheit, sie denkt und lenkt und glaubt in Gottes Dimension hinein. Und so verhilft sie der Kraft und der Liebe zum Ausbruch. Bremsen muss die Besonnenheit nur die Furcht. Denn Gott hat uns nicht gegeben einen Geist der Furcht, sondern der Kraft und Liebe und der Besonnenheit. Amen.